erstmal sage ich vielleicht noch was zu mir selber. Ich bin kein Theologe. Wir haben hier Theologen unter uns sitzen und es ist mir ein großes Privileg, dass ich zu euch sprechen darf heute Abend. Ich bin Ingenieur, Elektroingenieur. Wie komme ich eigentlich dazu, hier zu euch? Ich duze euch jetzt auch. Wer mich hinterher siezen möchte, kann mich dann auch einfach siezen. Aber es ist einfacher für mich jetzt so du zu sagen. Ich glaube, das ist okay. Wie komme ich zu diesem Thema? Ich bin selber in einer christlichen Familie aufgewachsen, in einer gläubigen Familie. Und meine Eltern haben mir von klein auf so die Bibel lieb gemacht. Und ich bin im Kindergottesdienst gewesen und in der Jungschar und im Jugendkreis, Teenagerkreis. Habe so die ganzen Stationen von einem Gemeindekind durchlaufen. Und ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, ich wusste nicht wirklich, wer Jesus ist. Bis ich eine Entdeckung gemacht habe, die, würde ich sagen, meinen Glauben wirklich verändert hat. Wir haben als Familie 6 Jahre auf der arabischen Halbinsel gelebt und gearbeitet. Und dort kommt man unweigerlich natürlich mit dem Islam in Berührung. Und der Islam leugnet die Gottessohnschaft und die Göttlichkeit Jesu. Er stellt die Bibel massiv in Frage. Eigentlich alles, die Grundfesten des Christentums, werden vom Islam in Frage gestellt. Und in diesem Kosmos, in diesem Mikrokosmos, der auch immer weiter hier nach Deutschland kommt, wo Menschen aus diesem Kulturkreis um uns sind, müssen wir uns als Christen neu bewusst werden, was eigentlich unsere Grundlagen sind. Und wir haben 2013 den Al-Masira-Kurs kennengelernt. Ich weiß nicht, einige von euch kennen Al-Masira. Das heißt auf Arabisch die Reise. Das ist ein Glaubensgrundkurs von arabischen Christen und Missionaren entwickelt, um aus dem Alten Testament heraus zu erklären, wer Jesus der Messias ist. Warum? Weil von muslimischer Seite dieser Vorwurf besteht, ihr Christen habt Jesus, den wir ja auch als Propheten verehren, im Nachhinein zu Gott erklärt und zu Gott gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen, wenn wir mit Muslimen reden, aber genauso mit anderen Menschen, das werde ich euch nachher zeigen, ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Weil seine Identität ist der Kern unseres Glaubens. Jesus ist Gott. Das werden die meisten von uns unterschreiben. Aber wo ist er dann im Alten Testament? Wir werden heute Abend relativ viele Bibelstellen anschauen und wir fangen jetzt mal mit dem Neuen Testament an, mit Aussagen, die Jesus über sich selbst gemacht hat. Es ist hilfreich, wenn wir Bibelübersetzungen haben, die so ein bisschen näher am Grundtext sind, wie eine Elberfelder oder eine Luther. Die Hoffnung für alle ist nicht so ganz ideal, aber sie kann helfen auch. Ja? Ich glaube, das meiste, was ich hier habe, ist Elberfelder. Entschuldigt das sperrige Deutsch, das ist einfach so. Jesus sagt über sich selbst, der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, der er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Welche Schriften meint Jesus hier? Ganz klar, die Schriften der damaligen hebräischen Bibel. Unser heutiges Altes Testament. Oder was er sagt in Johannes 5, meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Gesundheit. Oder als Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet, von Mose und allen Propheten an erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihnen betraf. Okay, so jetzt mal eine Frage. Wer kann von Mose, was Mose geschrieben hat, über Jesus was sagen? Gibt Einzelne. Ne? Wir werden uns nachher ein paar Sachen angucken. Aber ich muss sagen, das ist mir jahrzehntelang schwer gefallen. Oder da hätte ich gesagt, naja, Jesus im Alten Testament, so Jesaja 53, das fällt einem noch ein. Und so ein paar Einzelne, aber in allen Schriften, in den Propheten. Wo ist Jesus? Das fällt uns, ich sag mal, evangelikalen Christen oft sehr, sehr schwer, weil wir unseren Schwerpunkt so auf das Neue Testament legen. Und im Neuen Testament ist das ja so schön plastisch beschrieben. Ja. Wenn wir uns Paulus angucken, ja, den Kolosserbrief. Mag das mal jemand lesen? Das ist so ein Fanfarenstoß.
Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn.
Das ist eine starke Aussage über Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Oder im Hebräerbrief. Wer mag das mal lesen?
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
Vielen Dank. Ja, also sehr, sehr klare Aussagen, wo die Schreiber des Neuen Testaments uns eine Hilfestellung geben, die wir so im Alten Testament noch nicht so klar haben. Ja? Aber sehr wohl werden wir uns im Alten Testament einige Stellen angucken, die hier vorgezeichnet sind. Schauen wir uns mal an, was am Anfang vom Johannesevangelium steht. Und das ist wirklich zentral. Und der Anfang vom Johannesevangelium hat in vielen Parallelen auch zum Anfang von Mose, von Genesis. Ich lese das mal vor. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, und auf den werde ich immer wieder Bezug nehmen heute Abend. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. So, aber wo ist er denn dann im Alten Testament? Schauen wir doch mal. Ein Hinweis auf die Dreieinigkeit finden wir ja noch, beispielsweise in Lukas 3. Hier sehen wir die drei Personen der Dreieinigkeit, auf die ich nachher nochmal zu sprechen kommen werde. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Sehen wir, wie hier die drei Personen der Dreieinigkeit zusammenkommen bei der Taufe Jesu? Und jetzt schauen wir uns mal die Parallele an. Mag das mal jemand lesen?
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Werde Licht und es wurde Licht.
Danke. Der Name, der hier für Gott steht, ist Elohim. Elohim ist Hebräisch, ist ein ganz interessantes Wort, es heißt, ja, es wird übersetzt mit Gott, aber eigentlich ist es eine Pluralform. Ganz interessant und sie steht mit einem Verb im Singular, also schuf Gott. Also wenn man es exakt übersetzen wollte, wäre das sowas wie schuf Götter, aber das übersetzt man so nicht, das ist ein Gott, ja. Aber es ist interessant, schon hier ein ganz interessanter Hinweis auf diese Mehrdimensionalität Gottes. Und wir sehen hier, Gott schuf Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach. Hier ist das Wort Gottes, ja, ganz am Anfang, schon in den ersten Versen der Bibel. Das haben wir vorhin gelesen in Johannes 1, Vers 18. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Kann das mal jemand lesen? 1. Mose 3, Vers 8 bis 10.
Sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.
Dankeschön. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte. Wie habt ihr euch das mal vorgestellt? Also wandelt irgendeine körperlose, nicht sichtbare Gestalt im Garten, vor dessen Angesicht man sich verstecken kann oder versuchen könnte? Es steht hier nicht explizit da, aber könnte es sein, dass Adam und Eva Gott in sichtbarer Form begegnet sind? Könnte es sein? Zumindest wandelte da jemand und sie hörten seine Stimme. Aber wer wandelte da? Sehr, sehr spannend. Abraham. Wer aß und verhandelte mit Abraham? Kann das bitte mal jemand lesen? 1. Mose 18.
Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach.
Okay, und dann geht es weiter. Und Vers 22 noch, das ist so der Abschluss dieser Szene, wo Abraham Besuch bekommt.
Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb nur stehen vor dem Herrn.
Okay, also die drei Männer kommen zu Abraham. Und dann stehen sie auf, Verhandlungen und so weiter. Abraham sagt, ganz schnell nur ein bisschen Brot. Geh schnell, schlachte das Kalb, dauert einen halben Tag. Ja. Also gut orientalisch, seine Gäste da mal zu fesseln. Ich frage mich, was die da geredet haben, aber offensichtlich, es ging ja auch um den Nachkommen von Abraham. Und dann ging es um Sodom und Gomorra. Ja, diese Szene, wo die drei Männer dann aufstehen und gehen und Abraham blieb vor dem Herrn stehen und die zwei Männer gingen weiter. Das ist jetzt nicht die Dreieinigkeit, weil wir sehen später, das sind zwei Engel, die dann nach Sodom und Gomorra kommen. Ja? Also es war der Herr in Begleitung von zwei Engeln. Johannes 1, Vers 18, kein Mensch hat Gott je gesehen. Okay. Wer rang mit Jakob? Kann das bitte mal jemand lesen? 1. Mose 32. Ihr müsst euch die Stellen auch nicht alle mitschreiben. Ihr bekommt diese Präsentation später, dann könnt ihr das selber nochmal nachlesen. Ich schicke das PDF.
Und Jakob blieb allein zurück und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging.
Und dann Vers 31 bitte.
Und Jakob gab dem Ort den Namen Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden.
Okay, es war ein Mann mit ihm, und er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Jetzt gucken wir mal, der Prophet Hosea legt diese Stelle aus. Wenn wir nach Hosea 12 gehen, dann ergibt er uns dazu noch eine weitere Erklärung. Hosea 12, 3 bis 6.
Auch mit Juda führt der Herr einen Rechtsstreit. Und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Taten, die ihm vergeht gelten. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Und der Herr, der Gott der Heerscharen, Jahwe ist sein Name, sprach.
Okay, also Moment. Er rang mit einem Mann. Jetzt sagt Hosea, er rang mit einem Engel. und er ist der Herr der Herde, Heerscharen. Interessant. Wer sprach mit Mose aus dem Busch? 2. Mose 3. Wir kommen nicht ganz durch die Bibel heute, aber jetzt sind wir schon bei 2. Mose. Wir wollen ja erst nur ins Alte Testament gucken, oder hauptsächlich. 2. Mose 3, Vers 2 bis 6.
Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nahe nicht hierher, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Okay, dankeschön. Der Engel des Herrn erschien ihnen in dem brennenden Dornbusch. Und dann sprach Gott aus dem Dornbusch. Ich bin der Gott deines Vaters und so weiter. Abraham, Isaak, Jakob. Wer war in der Wolkensäule? Sehr interessant. 2. Mose 13.
Und der Herr zog vor ihnen her. Am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten.
Okay, wir haben gehört, der Herr zog vor ihnen her. Ja? Okay, danke, weiter.
Um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen können.
Mhm. Okay, der Herr zog vor ihm her. Jetzt gucken wir mal Kapitel 14, Vers 19 und Vers 24.
Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie.
Okay, also jetzt war es der Engel des Herrn. Okay, jetzt nochmal Vers 24 bitte.
Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter.
Also war Mose verwirrt, dass er das so verwechselt hat? So. Das ist geheimnisvoll. Jetzt bei der Wolkensäule, da hat man nur das Feuer gesehen oder die Wolke. Sehr interessante Stelle, 2. Mose 24. Mose und die Ältesten am Berg Horeb, ist das, glaube ich, ne?
Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die 70 Oberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels.
Weiter.
Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete.
Dankeschön. Okay. Sie stiegen hinauf, sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen, steht es hier in der Elberfelder, unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel. Also, wenn sie da die Füße Gottes gesehen haben, dann nehme ich an, sie haben auch mehr gesehen als nur seine Füße. Ja? Aber unter seinen Füßen waren Saphirplatten. Hier haben sie offensichtlich Gott gesehen in irgendeiner Form von Gestalt, die einem Menschen ähnlich sein musste. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Nur der eingeborene Sohn hat ihn uns offenbart. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Wer sprach mit Mose im Zelt? 2. Mose 33.
Und es geschah, wenn Mose zu dem Zelt hinausging, so erhob sich das ganze Volk. Und sie standen, ein jeder am Eingang seines Zeltes, und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt trat. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes, und Jehova redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes.
Mhm, vielen Dank. Die Aussage in diesem Text war, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Mhm. Ja, haben wir gemerkt. Okay, jetzt gehen wir nach 33,18 mal. Mose sprach, also er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und ich werde begnadigen, wenn ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und er sprach, du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und der Herr sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und das wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand wegtun und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Das wird wie ein Widerspruch. Also Mose redete im Zelt von Angesicht zu Angesicht mit Gott, mit einem Freund. Und hier sagt Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Wer sprach da mit Mose? Josua 5. Einige Worte aus dieser Stelle werden uns bekannt vorkommen, die haben wir gerade schon gelesen.
Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua.
Das haben wir vorhin schon mal gehört, ne? Bei Mose. Wer steht da Josua gegenüber? Der Oberste über das Heer des Herrn? Der Herr der Heerscharen? Wer begegnet dem Vater von Simson, Manoah? Ich lese einfach nur mal Auszüge davon. Und der Engel des Herrn erschien der Frau, also der Frau von Manoah, der Mutter, der zukünftigen Mutter von Simson, erschien der Frau und sprach zu ihr, sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dann gibt es so verschiedene Anweisungen. Dann die Frau kam, sprach zu ihrem Mann, ein Mann Gottes ist zu uns gekommen. Und das Aussehen war wie das Aussehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und dann flehte Manoach zu dem Herrn, Vers 8, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau, als sie auf dem Feld war und Manoach, ihr Mann, war nicht bei ihr. Dann läuft sie, holt ihren Mann und Manoach sagt dann, wenn dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knabens sein und sein Tun, dann bekommen sie Anweisungen, wie Simson aufwachsen soll. Und dann Vers 15, Manoach sprach zu dem Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböckchen zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoach, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoach wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböckchen und das Speisopfer, opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er handelte aber wunderbar, und Manoach und seine Frau sahen zu. Und es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoach und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Vers 22, Manoach sprach zu seiner Frau, wir werden gewiss sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt. Also, interessante Stelle. Ein Engel, der sich opfern lässt, also der ein Opfer entgegennimmt. Der Engel des Herrn. Nicht alle Engel in der Bibel sind der Engel des Herrn, aber es gibt offensichtlich einen besonderen Engel des Herrn. Den Engel des Herrn. Und eine letzte Stelle aus 1. Samuel 3. Und das sind alles exemplarische Stellen, an denen ich euch gerne was zeigen möchte. 1. Samuel 3, Vers 10.
Jehova kam und trat hin und rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört.
Ja, gerade nochmal. Der Herr, in deiner Übersetzung steht da Jehova, ja. Er trat hin und rief wie die anderen Male. Das ist die Berufung von Samuel, dem kleinen Samuel in der Stiftshütte. Habt ihr euch das auch immer so vorgestellt, irgendwie so ein Vorhang und eine körperlose Stimme, die ruft Samuel, Samuel? Hier steht, er trat hin, der Herr trat hin. Also hintreten kann nur jemand, der einen Körper hat, oder? So, jetzt weiter, Vers 21 bitte.
Und Jehova fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Denn Jehova offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort Jehovas, und das Wort Samuels erging in ganz Israel.
Er offenbarte sich, der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Wer ist das Wort des Herrn? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das sind so spannende Beispiele, wo ich glaube, die kriegen wir nur erklärt, wenn wir akzeptieren, ja, kein Mensch hat Gott, den Vater, je gesehen, aber der eingeborene Sohn, er hat ihn uns offenbart. Und die Stellen, wo wir im Alten Testament sehen, dass Menschen eine visuelle Erscheinung Gottes haben, eine körperliche Erscheinung Gottes sehen, legen nahe, dass hier schon der Erlöser auftritt. Das Wort Gottes in Person. Ja, und wer ist dieser Engel des Herrn? Der ist mehr als die vielen Engel Gottes, ja, die an anderer Stelle erwähnt werden. Ja, er scheint an so vielen Stellen. Wenn ihr nach dem Engel des Herrn sucht bei Hagar, tritt er das erste Mal auf, als Hagar in der Wüste ist, und dann darauf folgend viele andere Stellen, und wir haben ein paar davon gelesen. Immer wieder ist von dem Engel des Herrn die Rede. Engel heißt Botschafter oder Gesandter. Wer ist der Gesandte des Herrn? Ja, Jesus sagt, wenn wir im Enthema gucken, etwa 40 Mal, dass er vom Vater gesandt ist. Die schlagen wir es nicht alle nach, wir sind ja im Alten Testament. Ihr könnt euch gerne dann alle nochmal lesen. Ja? In der Konkordanz oder auch auf anderem Wege. Ich bitte euch auch wirklich, das, was ich hier sage, glaubt das nicht, weil ich das sage. Ja? Oder weil ich das hier vielleicht irgendwie präsentiere. Prüft das nach. Lest das selber zu Hause nach. Lest diese Stellen. Jesus sagt, ich bin der Gesandte des Herrn. Der Vater hat mich gesandt. Der Sohn, der sichtbare Gott. Jetzt schauen wir uns mal Jesaja 53 an. Gibt es noch ein paar Dinge, die ein bisschen weniger offensichtlich sind. Mag das mal jemand vorlesen?
Er hat unsere Verkündigung geklagt.
An wen ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heil geworden.
Ja, diese sehr große prophetische messianische Vision von Jesaja, von dem leidenden Gottesknecht. Ja. Er spricht hier von dem Arm des Herrn. Und er spricht hier von dem Spross aus dürrem Erdreich. Das sind Namen, Bezeichnungen, Titel, wenn man so will, die bedeutsam sind. Und wir finden diese Namen und Titel auch an anderen Stellen in der Bibel wiederholt. Arm des Herrn. Mit starkem Arm erlöst Gott sein Volk. Ja, wir haben das gesehen mit der Wolkensäule, dem Engel des Herrn, der vor dem Volk herzog. Übrigens, wer hat die Erstgeburt Ägyptens geschlagen? Der Engel des Herrn. Wir lesen diese Stellen jetzt nicht alle. Johannes 12, Vers 38 schlägt diesen Bogen und legt Jesaja 53 sehr klar auf Jesus aus. Und ich glaube, uns ist klar, wenn wir diesen Text lesen, er spricht über Jesus. Ja. Aber in Johannes 12 wird dieser Bogen ganz klar gespannt, ja, und der Bezug hergestellt. Gucken wir uns mal den Spross an. Ich glaube, diese Stelle aus Jesaja 53 ist bedeutsam. Und der Spross kommt an einer anderen Stelle auch vor. Das ist eine etwas schwierig zu verstehende Bibelstelle aus dem Propheten Sacharja. Ich habe die hier auch mal auf die Folie. Ich weiß nicht, das ist eine Menge Text. Ich bemühe mich mal, sie zu lesen. Bei Prophetie ist es ja oft so, ich weiß nicht, wie viel ihr mit den prophetischen Texten im Alten Testament schon zu tun gehabt habt oder in ihnen geforscht habt oder selbst die Offenbarung. Manchmal oder oft ist die Prophetie so, als wenn man so einen Stapel Overhead-Folien übereinander legt. Ja? Und auf jeder Overhead-Folie ist ein Bild gemalt und man legt die jetzt übereinander und diesen Stapel und da guckt man durch und dann stellt man fest, ich ahne hier irgendwelche Umrisse zu erkennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, zu welcher Folie gehört jetzt eigentlich was. Ja? Wenn die Folien in unterschiedlichen Farben gemalt sind, dann erkennt man vielleicht eher, welche Bilder da hintereinander liegen. Aber ganz oft sind da auch ineinander verwobene Bilder. Deswegen ist Prophetie oft nicht so ganz einfach zu verstehen. Ja. Aber ich versuche euch mal hier eine Schneise durchzuschlagen. Sacharja, zur Zeit der Wiederherstellung des Tempels gelebt, also um die Zeit von Esra und Nehemia, fällt in diese Periode nach dem Exil. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setzte einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Joshua, so spricht der Herr der Heerscharen. Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie, oder Männer des Wahrzeichens, oder ein Zeichen sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Heerscharen. und ich will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Da ist eine Menge drin, das werden wir jetzt nicht alles aufschlüsseln, aber ich fand bemerkenswert, es gab zu der Zeit von Sacharja diesen hohen Priester Joshua, hieß tatsächlich so, und den gab es wohl, das war eine historische Gestalt. Aber Joshua ist der gleiche Name wie Jesus, im Übrigen, und heißt so viel wie Gott rettet, Jahwe rettet. Interessant ist dieser fettgedruckte Vers hier, höre, Joshua, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie oder Männer des Wahrzeichens oder ein Zeichen sind sie, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Und jetzt erinnern wir uns an Jesaja 53, wo es heißt, er schoss vor ihm auf wie ein Spross aus dürrem Erdreich. Ja, und dieser Hohepriester Joshua war offensichtlich ein Zeichen auf den Spross, den Gott kommen lassen wollte. Ja, also hier finden wir so eine Verbindung, die ein bisschen unscharf zu erkennen ist. Ich gebe das zu. Ja. Aber aus diesem Text könnte man sogar schon was lesen, was den Namen Jesu angeht, wenn man will. Ja. Ich glaube nicht, dass Sacharja das klar war, als er das aufgeschrieben hat. Ja. Und dann Sacharja 6, Vers 11 bis 13 nochmal. Nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des Hohenpriesters Joshua, des Sohnes Josadak. Und sage zu ihm, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name. Und es wird unter ihm sprossen und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Auch hier wieder die Referenz auf den Spross. Sehr interessant, gab es zu irgendeiner Zeit von Israel einen Priester, der König war? Aus welchem Stamm waren die Priester? Levi, ja? Nachkommen Aarons. Also, und aus welchem Stamm waren die Könige? Juda. Okay, ein Priester auf dem Thron hat es nie gegeben. Ja, das ist eine Prophetie, die sich eigentlich nur in Jesus erfüllt. Ja, der aus dem Stamm Juda kommt und gleichzeitig der hohe Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks.
Haben wir dann noch wieder König und Priester in einem?
Bei Melchisedek haben wir das. Ja, von dem aber auch gesagt wird, sein Anfang und sein Ende ist nicht bekannt. Ja. Also Melchisedek ist auch so eine interessante Gestalt. Ja. So, und jetzt die Frage, ist Gott nicht nur einer? Ja, dieses Bekenntnis Israels, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Gott ist einer. Widerspricht das dem nicht, dass wir über Dreieinigkeit reden? Auf der anderen Seite gibt es viele Bibelstellen, die sprechen davon, dass es vielleicht doch mehr gibt als einen. 1. Mose 19, 24, Sodom und Gomorra. Sehr interessante Redewendung. Das liest man am besten in der Elberfelder und nicht in der Hoffnung für alle. 1. Mose 19, Vers 24. Und der Herr ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Moment. Der Herr ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Hört sich so an, als wären da zwei unterwegs. Ja? Also das gibt teilweise so interessante Redewendungen, die einen Hinweis darauf geben, dass Gott mehr hat als eine Dimension und mehr ist als nur eine. Und wenn wir das Alte Testament anfangen, trinitarisch zu lesen und zu suchen nach den drei Personen der Dreieinigkeit, werden wir fündig werden an ganz vielen Stellen. Lesen wir das mal, Jesaja 48. Mag das mal jemand lesen?
Tretet her zu mir, hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Nun hat der Herr mich gesandt und seinen Geist verwirrt. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott.
Wenn man da nicht scharf drauf guckt, dann liest man da ganz schnell drüber weg. Merkt ihr das? Wir sehen hier Gott, den Herrn. Wir sehen hier den Geist und wir sehen hier den Erlöser. So, aber was sagt Jesus über sich selbst? Hat Jesus jemals gesagt, ich bin Gott?
Nicht so.
Anders, ne? Oder wie man im Hessischen sagt, Anneste. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Oder er sagt, als die Juden ihn angreifen, vor Abraham bin ich. Und daraufhin versuchen sie ihn zu steinigen. Warum hat Jesus nicht einfach mal gesagt, ich bin Gott? Wäre die Sache doch klar gewesen. Warum nicht? Er hätte es uns so einfach machen können, oder?
Weil er ans Kreuz gehen musste.
Ja, er hatte da eine Mission zu erfüllen.
Das wäre Blasphemie gewesen in Ansicht der, Ansicht der Juden.
Er hat ja auch andere Dinge gesagt, die ihnen nicht gefallen haben. Wenn es die Wahrheit ist. Aber ja, warum hat Gott nicht gesagt, hat Jesus nicht gesagt, ich bin Gott?
Weil es nicht so einfach ist, denke ich.
Jesus ist nicht allein Gott. Wenn Jesus gesagt hätte, ich bin Gott, wo wäre dann der Heilige Geist und der Vater gewesen?
Ich gehe zum Vater und wenn ich nicht gehen würde und euch den Heiligen Geist schicken würde.
Genau, ja. Also wir sehen, Jesus hat sehr, sehr bewusst die Dreieinigkeit ins Spiel gebracht, indem er alle diese Dinge gesagt hat. Und er hat nie ohne den Vater und den Heiligen Geist agiert. Ja? Und deswegen nicht diese platte Aussage, die Muslime von uns fordern, ja, Jesus hat ja nie gesagt, ich bin Gott. Natürlich nicht, weil Jesus ist nicht allein Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind so eine untrennbare Einheit und doch individuell verschieden. Ja, und Jesus erklärt immer wieder seine Identität und seine Rolle in dieser innergöttlichen Beziehung, in der Dreieinigkeit. Aber was hat Gott vor der Schöpfung getan?
Der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Das ist der Geist.
Ja, okay, und das Wort. Aber was hat Jesus vor der Schöpfung getan? Ich habe mal gehört, da hat er die Hölle geschaffen, um für diejenigen, die sich wagen, solche Fragen zu stellen. Das stand nicht in der Bibel, was ich gerade gesagt habe. Aber Jesus sagt das in Johannes 17. Ihr kennt das hochpriesterliche Gebet. Ja? Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also Gott, der Vater, hat Jesus geliebt vor Grundlegung der Welt. Und ich gehe davon aus, der Heilige Geist war auch dabei. So, und das bedeutet, Gott in Dreieinigkeit war da vor aller Schöpfung. Die drei Personen der Dreieinigkeit miteinander verbunden in Liebe. So, und jetzt, wie spät haben wir? Wir haben 9 Uhr, haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde euch bitten, dass ihr mal kurz in Gruppen geht. Wie viel Zeit haben wir, Michael?
20 Minuten.
Okay. 20 Minuten. Können wir es auf eine Viertelstunde runterdampfen? Ja? Dann haben wir noch ein bisschen Zeit danach. Die Handys dabei haben, fotografiert euch diese Fragen gerade mal ab. Und verteilt euch mal in Gruppen und sprecht mal über diese Fragen. Welchen Unterschied macht es für mein Bild von Jesus, wenn er schon im Alten Testament handelnder war? Welche Aspekte des Charakters Jesu verpasse ich, wenn ich ihn nur in den Evangelien suche? Und welche Gefahr besteht, wenn ich Menschen Jesus nur aus den Evangelien erkläre? Und dann noch die extra Frage, welches Gefühl weckt der Begriff Dreieinigkeit in mir? Da sprechen wir danach dann noch drüber. Okay, wenn ihr die Fragen nicht alle schafft, ist okay. Nehmt mal eine Viertelstunde, fangt das mal an zu diskutieren und guckt mal, wo wir rauskommen. Ja,
alles gucken, das